Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Russland ist ein weiterer Kreml-Kritiker verurteilt worden. Der Blogger Alexei Nawalny soll für 5 Jahre in ein Straflager. Er wurde für schuldig befunden, Geld einer staatlichen Holzfirma veruntreut zu haben. Internationale Beobachter sprechen von einem politisch motivierten Schauprozess. Nawalny hatte in seinem Blog Korruption bei staatlich gelenkten Großbetrieben angeprangert. Am Abend gab es Demonstrationen gegen das Urteil.
Richter Blinow rattert das Urteil herunter, als wollte er es selbst schnell hinter sich bringen. Heute früh im Provinzgericht von Kirov, Alexei Nawalny, einer der wichtigsten Oppositionellen in Russland, steht vor Gericht. Das Urteil gegen ihn ist überraschend hart, 5 Jahre Straflager. Noch im Gerichtssaal wird Nawalny festgenommen. Ein Blick Richtung Familie zum Abschied. Putins schärfster Gegner ist ausgeschaltet. Nawalny soll eine Staatsfirma um Geld geprellt haben, doch nicht mal die Zeugen der Anklage haben das bestätigt. Nawalnys Zeugen wurden gar nicht erst gehört. Verhandelt wurde weit ab von der Öffentlichkeit der Hauptstadt. Dass der Richter nicht unabhängig entschieden hat, daran zweifelt kaum jemand. Die direkte Verantwortung für das Urteil trägt Präsident Putin. Er hat es bestellt, er ist der Ideologe, er hat den Nutzen. Überraschend legte die Generalstaatsanwaltschaft später Haftbeschwerde ein. Nicht gegen das Urteil, sondern gegen die sofortige Inhaftierung. Noch sei das Urteil ja nicht rechtskräftig, hieß es. Heute Abend gibt es Proteste in mehreren russischen Städten. In Moskau sind Tausende auf der Straße. Viele wurden festgenommen. Nawalny ist einer der führenden Köpfe der Opposition. Der einzige, der Demokraten und Nationalisten hinter sich vereint, der Massen mobilisieren kann. Und genau das macht ihn für den Kreml so gefährlich.
Dass Alexei Nawalny ein politischer Gefangener ist, daran gibt es kaum Zweifel. Auch nicht daran, dass das Urteil gegen ihn bestellt war. Es ist eine Warnung für jeden im Land, der oppositionell denkt. Es sollte aber auch ein Signal sein für jeden im Westen, der immer noch an Russlands eigenen Weg zur Demokratie glaubt.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem wirft dort Jens Siegert vom Moskauer Büro der Heinrich-Böll-Stiftung einen Blick auf den Fall. Bundesfinanzminister Schäuble hat mit der griechischen Regierung die Einrichtung eines Förderfonds für die mittelständische Wirtschaft vereinbart. Bei einem Kurzbesuch in Athen erklärte Schäuble, Deutschland unterstütze den schwierigen Weg Griechenlands. Es gebe bereits große Erfolge. Das Parlament hatte zuvor ein neues Sparpaket gebilligt, das Massenentlassungen im öffentlichen Dienst vorsieht.
Der Besuch von Wolfgang Schäuble ist vor allem eine gute Geste. Der deutsche Finanzminister will die Griechen anspornen, weiterzumachen bei Sparbemühungen und Reformen. Deshalb räumte er bei der offiziellen Pressekonferenz in Athen auch gleich auf mit Klischees.
Erstens einmal bin ich nicht die Troika und ich bin nicht der Oberlehrer oder der weder der Troika noch Griechenlands noch irgendeines anderen Landes.
Eine Geste ganz anderer Art lieferten die Gastgeber. Sie sperrten die Innenstadt für den Besuch des deutschen Finanzministers komplett ab. Zu groß war die Sorge, dass die enttäuschten Bürger zu dem Gast vordringen könnten. Selten war das Zentrum so still. Dass die Sorge nicht unbegründet war, zeigt die Demonstration von heute Abend. Hier machen die Griechen ihrer Wut Luft über die gesperrte Innenstadt. Die größte Geste waren allerdings 100 Millionen Euro, die Wolfgang Schäuble im Gepäck hatte, zur Förderung der mittelständischen Wirtschaft. Dazu kämen noch Gelder aus der EU und so soll ein Entwicklungsfonds entstehen. Allerdings müssten die Griechen auch selbst einen Beitrag dazu leisten. 150 Millionen Euro sollen sie einzahlen. So käme ein Gesamtpaket von 500 Millionen Euro zustande.
Die Ausspähaffäre um den US-Geheimdienst NSA zieht weitere Kreise. Das in Afghanistan von der NATO eingesetzte PRISM-Programm könnte doch direkte Verbindungen zum gleichnamigen Überwachungsinstrument der NSA haben. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung greifen beide Programme auf dieselben Datenbanken des US-Geheimdienstes zu. Die Bundesregierung hatte erklärt, es gebe keinen Zusammenhang. Die Ausspähaffäre war heute auch Thema beim Treffen der EU-Innenminister in Litauen.
Während Sie in Berlin die Frage diskutieren, wer wusste wann vom NSA-Programm PRISM, sind Sie in Litauen schon einen Schritt weiter. Hier fragen sich die Innenminister der EU, welche Konsequenzen muss der Ausspähskandal haben. Der deutsche Vertreter schlägt vor, Internetfirmen in Europa sollen künftig über jede Datenweitergabe informieren.
Eine Meldung an die Kommission oder ähnliche Stellen oder sogar eine Genehmigung, wenn man Daten ausliefert an fremde Staaten. Das ist die Idee, die meiner Ansicht nach umgesetzt werden muss.
Das ist aber Zukunftsmusik und eine Meldung von gestern sorgt für immer mehr Verwirrung. Die Bundeswehr soll schon seit Jahren vom PRISM-Programm wissen, weil es auf einem NATO-Befehl für Afghanistan genannt wird. Das hatten Bundesnachrichtendienst und Bundesregierung zurückgewiesen. Es gebe ein zweites PRISM-Programm bei der NATO, das mit dem der NSA nicht identisch sei. Mittlerweile verdichten sich aber die Hinweise, sie gehörten doch zusammen. Das hält auch die Opposition für denkbar.
Die Bundesregierung ruft, haltet den Dieb, sagt, PRISM 1 hat mit PRISM 2 nichts zu tun, nur wenn es ein PRISM 2 gibt und die Bundesregierung sagt, es gibt aber kein PRISM 1 oder sie kennt es gar nicht, ist das Ganze nicht sehr logisch.
Geheimdienstexperten halten es auch für nahezu ausgeschlossen, dass zwei unterschiedliche Programme den gleichen Namen tragen.
Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios zeichnet sich ab, es gibt nur ein PRISM-Programm. Das NATO-Programm soll auf dieselben Daten zugreifen, die die NSA sammelt. Weder der Bundesnachrichtendienst noch die Regierung wollen das offiziell bestätigen. Allerdings dürfte dieses Schweigen höchstens bis morgen früh um 10 Uhr anhalten. Dann stellt sich Kanzlerin Merkel den Fragen der Hauptstadtpresse.
Südafrika hat heute den 95. Geburtstag von Nelson Mandela gefeiert. Mandela musste ihn zwar im Krankenhaus verbringen, aber nach Angaben seiner Familie ist er nach seiner Lungenentzündung wieder auf dem Weg der Besserung. Mit seinem jahrzehntelangen Kampf gegen die Rassentrennung ist der frühere Präsident noch immer Vorbild und Identifikationsfigur für alle Generationen im Land.
Eine Freudenfeier ist es, die die Südafrikaner ihrem Nationalhelden den ganzen Tag über vor dem Krankenhaus in Pretoria schenken. Wohl auch, weil sich Mandelas Gesundheitszustand offensichtlich gebessert hat. Während der vergangenen drei Wochen habe ich eine riesige Veränderung bemerkt, sagt Mandelas Tochter. Natürlich bin ich kein Arzt, die werden entscheiden, wann er nach Hause darf, aber ich bin sicher, dass es sehr bald sein wird. Das wichtigste Geburtstagsgeschenk aber sind wohl die 67 Minuten Zeit, die Menschen überall auf der Welt für andere aufbringen, in Anlehnung an die 67 politisch aktiven Jahre Mandelas. Eine Würdigung, die die UN noch zu Lebzeiten mit dem Mandela-Tag ausrief. Er lässt uns erhobenen Hauptes durch die Welt gehen und erinnert uns daran, sagt Mandelas alter Freund Desmond Tutu, dass wir das Zeug zu dieser fantastischen Nation haben. Nelson Mandela ist aber weit mehr als eine nationale Ikone. Ihm zu Ehren versammelt sich sogar die UN zu einer Sondersitzung. Du kannst niemand anderen befreien, würdigt Bill Clinton Mandela, wenn du dich nicht vorher selbst befreist. Von Bitterkeit und Hass und der Lähmung, die diese Gefühle mit sich bringen. Nach 27 Jahren Haft schaffte es Mandela, als besserer Mensch das Gefängnis zu verlassen. Nelson Mandela einte ein zutiefst zerstrittenes Land. Ihm verdankt Südafrika das friedliche Ende der Apartheid. Auch das feiern sie heute.
Der Europäische Gerichtshof hat das Recht auf Übertragung wichtiger Fußballspiele im Free TV bestätigt. Aus Sicht der Richter haben FIFA und UEFA keinen Anspruch auf eine Exklusivübertragung solcher Spiele im Bezahlfernsehen. Die Verbände waren wegen der Regelungen in Großbritannien und Belgien vor Gericht gezogen. Für Deutschland ändert sich nichts. Hier ist die Ausstrahlung bedeutender Spiele über Sender wie der ARD im Rundfunkstaatsvertrag geregelt.
Millionen wollen die Spiele sehen, das war schon 1974 so bei der Weltmeisterschaft. Bei WM und EM werden erfahrungsgemäß selbst Sportmuffel zu Fußballexperten. Damit möglichst viele die Spiele sehen können, sagt die EU-Fernsehrichtlinie, Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung müssen frei zugänglich bleiben. Der Europäische Gerichtshof hat es heute präzisiert. Jedes einzelne Spiel einer WM oder EM kann so ein wichtiges Ereignis sein, dass es im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden muss.
Aus meiner Sicht ein sehr begrüßenswertes Urteil, weil hier das Informationsinteresse der Öffentlichkeit über kommerzielle Verwertungsinteressen gestellt wird.
Belgien und Großbritannien hatten alle Spiele von WM und EM für die Öffentlichkeit reserviert. Dagegen haben FIFA und UEFA geklagt. Sie würden gerne einzelne Begegnungen exklusiv an das Bezahlfernsehen verkaufen. Ohne Erfolg. Nach dem Urteil des EuGH darf jetzt jedes Land dafür sorgen, dass sämtliche Spiele eines Turniers frei gezeigt werden müssen.
Die Fußballvereine haben enormes Geld über Pay-TV jetzt eingenommen in der Vergangenheit. Das wird jetzt wegfallen. Heißt aber nicht, dass Sky und andere schließen, sondern dass man neue Kalkulationen machen muss, wie man Geld auch im Pay-TV-Bereich verdient.
In Deutschland sind nach dem Rundfunkstaatsvertrag bislang nur die Topspiele wie Halbfinale oder Endspiel geschützt. Aber seit heute ist klar, die Behörden könnten in Zukunft alle Spiele für die große Öffentlichkeit reservieren.
In einer weiteren Entscheidung hat der EuGH einen Anspruch deutscher Studenten auf BAföG während eines längeren Studiums im EU-Ausland gestärkt. Die Richter erklärten die bisherige Regelung, wonach Antragsteller vor Studienbeginn mindestens 3 Jahre lang in Deutschland gewohnt haben müssen, für ungültig. Laut Statistischem Bundesamt gab es 2012 1,7% mehr BAföG-Empfänger als im Vorjahr. Bund und Länder gaben knapp 3,3 Milliarden Euro aus. Gefördert wurden 308.000 Schüler und 671.000 Studenten. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht entsprechend medizinischen Empfehlungen gegen Masern impfen. Nur etwa jedes dritte Kleinkind erhält den Schutz rechtzeitig und umfassend. Das haben Wissenschaftler im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung bei Auswertung der Daten von mehr als 500.000 Kindern ermittelt. Die jüngsten Masernausbrüche zeigten, dass die Impfquoten in Deutschland zu niedrig seien. Dabei gäbe es jedoch regionale Unterschiede.
So ein Pieks tut meistens weh. Michelle ist fast 2 Jahre alt. Die zweite Masernimpfung steht an. Kinder sind besonders anfällig für eine Maserninfektion. Daher empfiehlt die Ständige Impfkommission, Kinder bis zum Alter von 2 Jahren zweimal zu impfen.
Zweite Impfung ist wichtig, um langfristigen Schutz zu erzielen. Begonnen wurde ja mit den Impfungen gegen Masern in den 70er Jahren und man hat gesehen, dass eine Impfung nicht ausreichend ist.
In Michelles Heimatstadt Hamburg bekommen nur knapp 60% der Kinder die zweite Impfung bis zum zweiten Geburtstag. Und auch bundesweit wird laut Versorgungsatlas zu wenig und zu spät geimpft. Die regionalen Unterschiede sind groß. In Bremen, Berlin, Baden-Württemberg und Bayern liegt die Impfquote unter dem Bundesdurchschnitt von 62%.
Impfskeptiker sind natürlich unterschiedlich regional verbreitet. Das hängt auch durchaus mit dem Milieu zusammen, aus dem die Eltern stammen. Wir konnten zeigen, dass insbesondere Kreise mit einem hohen Anteil hochqualifizierter Frauen, dass dort die Impfquote sinkt.
Hunderte Menschen sind in den vergangenen Wochen in Deutschland an Masern erkrankt. In manchen Fällen löst das Virus schwere Komplikationen aus. Dass Eltern zur Impfung ihrer Kinder verpflichtet werden sollen, halten Impfbefürworter aber nicht für den richtigen Weg. Sinnvoll ist es nach Auffassung von vielen Kinderärzten nur, die Eltern umfassend aufzuklären.
Der US-Agrarchemiekonzern Monsanto zieht seine bestehenden Anträge für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Europa weitgehend zurück, wegen fehlender kommerzieller Perspektiven, wie es hieß. In der Europäischen Union gibt es großen Widerstand gegen den Anbau von Genpflanzen. Monsanto hatte daher schon im Frühjahr angekündigt, in der EU keine neuen Anbauerlaubnisse mehr zu beantragen. Anderswo angebauten Mais will der Konzern aber weiter zur Verarbeitung in Lebens- und Futtermitteln registrieren.
Neue Mainzer Domspitze. Heute erhielt das 1000-jährige Wahrzeichen der Stadt seine neue 4 Tonnen schwere Sandsteinspitze. 80 Meter hoch ruht sie von jetzt an auf dem Westturm samt vergoldetem Wetterhahn. Die alte Spitze war brüchig geworden und musste komplett erneuert werden. Der Dom der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wird seit 12 Jahren saniert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 19. Juli.
Den Norden und Nordosten Deutschlands streifen morgen und übermorgen die Wolken eines Tiefs über dem Baltikum. Ansonsten ändert sich wenig an dem meist sonnigen und warmen Sommerwetter. Ganz im Süden sind heute Nacht dichtere Wolken unterwegs. Im übrigen Land funkeln verbreitet die Sterne. An den Küsten sowie im Nordosten ziehen Wolken auf. Die halten sich auch morgen, vor allem am Vormittag, sonst scheint wieder verbreitet die Sonne. Im Süden Bayerns und Baden-Württembergs entwickeln sich einzelne Schauer oder Gewitter. Der Wind weht schwach, im Norden auch mäßig, an den Küsten frisch aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht milde 14 bis 18 Grad, in den Bergtälern 11 bis 13 Grad. Unter Wolken und bei Seewind an der Nordseeküste morgen nur 18, am Oberrhein bis 31 Grad. Am Samstag vom Nordwesten bis in den Osten zum Teil stark bewölkt, aber nur wenige Tropfen. Sonst weiterhin viel Sonnenschein mit einem leichten Schauer- und Gewitterrisiko ganz im Süden. Sonntag und Montag dann auch Richtung Norden wieder verbreitet sonnig.
Wir sind wieder für Sie da mit Ingo Zamperoni um 22.15 Uhr. Seine Tagesthemen: gesteuerte Justiz, wie sich Putin seiner Kritiker entledigt und ungewöhnliche Allianz, wie Greenpeace und Daimler gegen die EU-Kommission kämpfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.